Schön in eurer Mitte zu sein. Hier bin ich ja irgendwie gefühlt öfters. Daher weiß ich gar nicht, ob ich mich noch vorstellen soll, wo ich ja gerade schon kurz vorgestellt wurde. Also mein Name ist Benjamin Blesius und ich bin diesmal hier, weil ich auch Mitglied des Ecclesia-Vorstandes bin und dementsprechend auch Ulf mit einsegnen durfte und euch auch eine Predigt halten darf. Ulf ist jetzt jemand, oder? Ein Ältester. Was für ein komisches Wort, oder? Man könnte jetzt zu ihm sagen, ey, Alter. Weil wenn man Ältester irgendwie könnte zum Begriff passen. Ich habe letztens was festgestellt und wollte es eigentlich noch googeln, was es ist, aber ich habe festgestellt, es gibt einen Ältestenrat in der Bundesrepublik Deutschland. Den werden ab und zu Sachen zugeschoben. Hat jemand schon mal davon was gehört? Gut, dass viele so dumm sind wie ich. Wikipedia jetzt mal, die haben irgendwas in der Regierung zu sagen. Also es gibt es tatsächlich noch vom Ursprung her, so aus dem Wort, hat man damals verbunden, jemand, der sehr alt ist, ist auch sehr weise und reich an Lebenserfahrung. Wir wissen, dass jemand, der sehr alt ist, auf jeden Fall reich an Lebenserfahrung ist. Und wenn er daraus auch viel gelernt hat, ist er auch sehr weise geworden. Deswegen ist grundsätzlich immer gut, auch auf ältere Menschen zu hören, weil sie leben aus einer gewissen Erfahrung heraus, die wir nicht haben. Das Zweite ist, dass dieses Wort aber auch der Erste hieß, weil sie sagten, es gibt Leute, die stehen oben und die müssen Führungsaufgaben übernehmen, die haben mehr Verantwortung. Und weil die das normalerweise dort oben machen, sind sie weise. Also ihre Weisheit, Erfahrung, ihr Charisma hat sie nach oben getragen, um wirklich Menschen zu dienen. Wie cool, Ulf ist jetzt jemand hier in der Gemeinde, war vorher wahrscheinlich auch schon. Ich merke, dass in uns allen so etwas liegt, dass wir sagen, wir wollen den Unterschied machen. Wenn du dich jetzt nämlich gerade gefragt hast, wieso er und nicht ich, dann könnte dieses Gefühl aus Neid herauskommen. Insbesondere dann, wenn du denkst, ich sehe doch viel besser aus als er. Ich verbringe viel mehr Stunden in der Gemeinde als er. Keine Ahnung, was alles. Dann hat das meistens damit zu tun, dass man eigentlich im Inneren sich auch wünscht, einen Unterschied zu machen und sich fragt, wieso sieht mich keiner? Ich weiß nicht, wie das so in deinem Leben sich ausdrückt, dass du einen Unterschied machen willst, ob du sehr, sehr viel bei Instagram postest und sagst so, guckt euch mein Leben an. Natürlich alle Fotos aus der richtigen Perspektive, dass sie sagen, was du dir wünschst, aber nicht hast. Vielleicht macht es sich darin bemerkbar, dass du viel Frust hast in den Aufgaben, weil du immer denkst, ich mache so viel und keiner sieht mich. Also ich finde das unheimlich schade, zum Beispiel an einer Stelle Mütter und Väter. Danke, Andreas, übrigens, dafür, dass du Familie auch in den Mittelpunkt rückst. Warum sage ich Mütter und Väter? Weil man manchmal den Eindruck hat, sich in Kinder zu investieren und von der Bühne deshalb zu schwinden, ist was ganz, ganz Schlechtes. Weil, ja, wie soll man sagen, die eigene Karriere darunter leidet, aber es ist doch was ganz anderes. Weil in keinem Leben lohnt sich der Unterschied zu machen, so viel wie in Kindern, weil sie werden noch leben, wenn du nicht mehr lebst. Keiner lebt länger weiter als deine Kinder. Also wenn ihr frustriert seid, weil ihr denkt, mich sieht niemand bei dem, was ich tue, dann überleg, ob die Aufgabe, die du tust, denn an sich einen Wert hat. Und ich will heute Morgen mal darüber reden, was bei Jesus einen Unterschied macht. Wie können wir mit Jesus zusammen einen Unterschied machen in dieser Welt, auch wenn wir vielleicht nie hier vorne stehen. Auch wenn unser Name niemand kennt, auch wenn uns keiner sieht, keiner applaudiert. Leute an uns vorübergehen und denken, ach, war da jemand? Es gibt eine Geschichte dazu, wo ein Nobody oder eine Nobodin Geschichte geschrieben hat. Und die möchte ich mal mit uns vorlesen. Die steht in Matthäus 26, Vers 6 bis 13. Ist vielleicht bei einigen bekannt, ist nicht die unbekannteste Geschichte. Ihr könnt auch mitlesen. Und da heißt es folgendermaßen. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Das ist kein schöner Name, Simon der Aussätzige, wenn man mich jetzt nennt, Benny der Aussätzige. Mein Bruder hat mich mal Benny das Pickleface genannt. So, also es hat damit zu tun, dass er, wenn schon eine Hautkrankheit hatte oder hat. Also man musste ihn von den ganzen anderen Simons unterscheiden können. Also ihr merkt, so diese Kosenamen, die gibt es schon so lange und es Menschen gibt. Nicht alle sind schön. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Wer kennt die Geschichte? Okay, das sind sehr viele, das ist sehr gut, weil hier steht ja drin, überall, wo man von Jesus redet, wird man auch über diese Geschichte reden. Sie ist deshalb in der Bibel drin, weil Gott sagte, diese Frau, über die soll man noch lange Jahrhunderte und Jahrtausende reden, nachdem sie gestorben ist. Warum? Was können wir von dieser Person lernen? Eine Erklärung ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr denkt, wieso findet Jesus das gut, dass jemand einem eine Ölflasche über den Kopf leert? Könnt ihr mal machen, so natives Olivenöl von Aldi nehmen und sagen, hey Ältester, wir haben dich noch nicht gesalbt. So, dann wird das auch zur Empörung führen aus anderen Gründen. Also früher war Salben mit Öl etwas Ehrenvolles. Es war auch gutes Öl, das gut roch, war sozusagen, ich parfümiere dich, damit du einen Wohlgeruch verbreitest. Das Erste, was ich an dieser Geschichte lerne, wieso konnte Maria einen Unterschied machen? Weil sie in einem Raum mit Jesus war und Jesus auf einer anderen Art begegnet als alle anderen. Anders zu Jesus kam als die anderen. In dem Haus waren viele. Also ich weiß nicht, wie reich Simon der Aussätzige war. Ich weiß nicht, wie üppig das Mahl war. Aber es war nicht nur Jesus zu Gast. Und ich glaube, dass viele Leute da waren, die auch was von Jesus wollten. Der eine wollte gute Gespräche, wollte was für seinen Intellekt tun, wollte vielleicht eine Diskussion. Ein anderer war vielleicht mit Aussatz da und sagt, ich habe gehört, Jesus heilt, wäre mal cool, die Pickelcreme hilft nicht, wenn er was dagegen tut. Vielleicht wollte einer auch nur sagen, das kennt ihr ja auch, dass wenigstens ich werde satt, Simon der Aussätzige ist mit Jesus, das wird ein gutes Mal, ich gehe da mal hin. Maria gehörte zu den Personen, die kam, ohne dass sie etwas von Jesus wollte. Sie kam als jemand, die sagte, ich habe einen Wunsch, dass ich Jesus ehre. Ist ein kleiner Unterschied, aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Ich glaube, dass Menschen, die Geschichte schreiben, Menschen sind, die Jesus ehren. Glaubst du das auch? Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir zu Jesus kommen, weil wir von ihm etwas wollen oder weil wir zu Jesus kommen, weil wir ihn ehren wollen. Wenn du heute hier im Gottesdienst bist, dann gibt es bestimmt ganz viele Gründe dafür. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich weiß, es gibt einen Kaffee am Anfang und es gibt noch zu trinken hinterher, du kannst einen Keks essen und so, kein Geld gehabt, ich will satt werden. Hey, herzlich willkommen. Wir lieben es in Gemeinde auch Menschen satt zu machen, körperlicher Art. Die Bibel sagt uns, es ist nicht gut, wenn ein Hungriger kommt und du gibst ihm nicht zu essen, wenn du es kannst. Weißt du, wenn ich zu Jesus komme, ich wünsche mir, gesund zu werden. Ich weiß nicht, wer von euch krank ist, aber ich weiß, wir sind definitiv trotz tollem Gesundheitssystem nicht alle gesund. Und wir kommen manchmal zu Ärzten, die sagen, hey, alle Werte passen, aber irgendwas stimmt nicht. Oder die wissen, was stimmt, aber es geht nicht weg. Und es ist doch so gut zu wissen, wir haben einen Gott, der alle Weisheit hat und du betest und du wirst gesund im Gottesdienst. Wir wollen Gott begegnen, auch weil wir sagen, wir wollen Gesundheit, wir wollen Heilung für unsere Seele. Ich wurde verletzt, ich werde gemobbt, ich brauche Ermutigung. Hey, wenn du deshalb hier bist, wie schön ist es, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Das ist der Grund, weshalb es Gebetsteams gibt, weil Leute sagen, wir wollen für dich beten, wir wollen dein persönliches Problem vor Gott bringen, weil wir wissen, Gott handelt besser als jeder andere in dieser Welt, oder? Vielleicht bist du auch hier, um einfach zu sagen, hey, ich brauche ein ermutigendes Wort. Du weißt, die Bibel baut einem auf, das ist nicht nur Geschichte, das ist Geschichte, die heute noch zählt. Hey, willkommen, wie schön, dass du da bist. Vielleicht willst du auch mit dem Pastor diskutieren, weil er irgendwas gesagt hat in letzter Zeit, das du nicht verstehst. Das ist alles gut, von Jesus zu nehmen, weil Jesus gerne beschenkt. Es ist gut, hier zu sein. Aber ich werde dir etwas sagen. Solange du immer hier bist, um von Jesus zu nehmen, wirst du immer hungrig bleiben. Es wird immer auch der Punkt kommen, wo du denkst und frustriert über Jesus bist, weil er dich nicht satt macht. Wir haben Geschichten in der Bibel, da kamen Leute zu Jesus und die sagten, Jesus, sag mir, was ich tun muss, um ewiges Leben zu haben. Und er sagt etwas. Erstmal halte die Gebote, alles das. Und er sagt, ja, mach ich doch. Ich bin nett zu meinen Mitmenschen, alles gut. Und dann sagte Jesus etwas, und das hat mit diesem Thema zu tun. Jetzt verkauf alles und folge mir nach. Und dann heißt es in der Geschichte, dieser Mensch, dieser reiche Mensch ging traurig von Jesus weg. Vielleicht bist du auch schon mal traurig von Jesus weggegangen, weil er dir nicht gegeben hat, was du so gerne gehabt hättest. Und es liegt daran, dass das, was dein Leben füllt, ist, wenn du sagst, ich fange an zu geben, weil ich Jesus ehren will. Ich glaube an etwas. Die Bestimmung unseres Lebens ist, dafür zu leben, dass Jesus Ehre bekommt. Unsere Bestimmung ist nicht, oder die Bestimmung Jesus ist nicht, uns immer dadurch satt zu machen, dass wir die Hände aufhalten, sondern unsere Bestimmung, unser Hunger wird gesättigt, wenn du den Willen des Vaters tust. Dies ist mein Brot, sagt Jesus. Ich habe gegessen, ich bin satt. Den Willen des Vaters zu tun, das verschafft Jesus Ehre. Und hier, oh, jetzt habe ich irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Ich muss mich in meinem Konzept zurechtfinden, sorry. Und hier ist eine Frau, die tut etwas. Sie gibt Jesus Ehre, weil sie ihn mit kostbarem Öl salbt. Ich komme gleich noch auf dieses Öl zu sprechen, aber man geht davon aus, dass es circa einen heutigen Wert von einem Jahresgehalt hat. Durchschnittliches Jahresgehalt eines Deutschen, glaube ich, müsste so bei 36.000 Euro liegen. Brutto, glaube ich. Also meine ich so ungefähr, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe. Gehen wir mal davon aus, 36.000 Euro einfach in die Hände Jesus gegeben, über ihn gegossen, um ihm zu ehren. Jesus, du bist es wert, noch mehr. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, den Unterschied machst du in der Welt nicht durch aufhaltende Hände, sondern Jesus die Ehre zu geben. Wie machst du das hier in der Gemeinde? Wieso gibt es Lobpreis am Anfang? Weil wir sagen, Gott gebührt immer unser Lob. Mag unsere Situation komisch sein, Jesus nicht. Also wenn die Sonne mal nicht scheint, dann ist sie nicht tot, sondern es sind Wolken davor, aber die Sonne bleibt die Sonne, oder? Halleluja! Gott sei Dank dafür. Und so ist der Lobpreis. Ich sehe es nicht, aber ich weiß, er ist derselbe. Auch wenn mein Leben sich ändert, also gebe ich ihm das Lob, weil es ihm ehrt, insbesondere dann, wenn mir nicht zum Loben zumute ist. Insbesondere dann, wenn ich zweifle an Gott. Insbesondere, wenn ich hadere und sage, Herr, wieso lässt du das in meinem Leben zu? Wieso habe ich nicht das Geld, mir Brot zu kaufen? Ich war gestern am Bahnhof und dann dachte ich, alte Frau gesehen, die in diesen Bahnhofsmülleimern wühlt. Und ich war nicht am Mülleimer, ich war ein bisschen so in irgendeiner Ecke und dachte, Mann, es stinkt hier. Und sie wühlt darin, um diese leeren Flaschen zu finden, um sie umzutauschen gegen Geld. Und ich dachte, ich habe ihr gleich Geld gegeben, weil ich dachte, irgendwie ein bisschen habe ich ja. Aber das ist nicht das Wichtige, sondern ich dachte, wie fühlt sich diese Frau, wenn es darum geht, dass Gott sie in allem versorgt? Was ist, wenn du hier bist und es dir nicht so gut geht wie mir, der ich im Haus über den Kopf habe, einen Job habe und so weiter, und du sagst, Herr, seit Jahren bitte ich dich. Und dann dort zu stehen und die Hände zu heben und zu sagen, Herr, du bist mein Versorger. Du bist der, der mich sieht, der mich liebt. Das ehrt Gott. Dass man, wann immer man etwas tut und aus diesem geheiligten Saal hinausgeht, zu wissen, ich trage seinen Namen als Christ. Paulus sagt dem Römer mal etwas zu den Juden. Die Juden haben ja seinen Namen getragen, tragen sie auch heute noch. Und er sagt, ist der Grund, weshalb der Name Gottes in der ganzen Welt verlästert ist, ist seid ihr. Weil ihr das tut, was Gott nie wollte, dass ihr tut. Wie viele Moslems denken schlecht über Christen, weil so viele Menschen den Namen Christ denken, aber nicht tun, was er sagt. Ich habe Gott schon so oft Unehre gemacht und ich bin so dankbar dafür, dass Vergebung bei ihm ist. Aber ich weiß, ich habe in meinem Herzen etwas zu sagen, ich will Gott Ehre machen. Deswegen gehe ich zu verletzten Menschen hin, wenn ich es mitbekomme, und bitte um Vergebung. Warum? Weil ich will ihnen sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Gott hätte so nicht gehandelt. Und es ist schade, dass oft die Kirche gerade darin sichtbar wurde, nicht dafür zu leben, Gott Ehre zu machen. Und gerade Verantwortliche von Kirchen und Gemeinden, oder? Wie oft kennen wir es, dass gerade diese Menschen, die so nett und freundlich dich anlächeln, hier vorne stehen, wenn man sie nicht vorne sieht, ihre Macht, die sie haben, missbrauchen. Es ist schön, dass wir, wenn es um so Missbrauchsfälle auf andere zeigen können, die katholische Kirche ist so, ja, oh, was da die Verantwortlichen manchmal machen und verdecken und so. Gut, dass man in der Presse nicht selbst steht, oder? Jetzt vielleicht nicht zu dem Thema, keine Ahnung, es gibt uns ja auch noch nicht seit über 1000 Jahren. Wenn die Bibel über Verantwortliche der Gemeinde redet, sagt er, orientiere dich am Vorbild Jesu. Jesu ist gekommen, warum? Um ein Diener aller Menschen zu sein. Das ist der Grund, weshalb der Name Jesu nicht nur im Christentum so viel Ehre hat. Weil er gekommen ist, zu dienen und von dem Leben, das er von Gott bekommen hat, weiterzugeben. Ulf, du hast einen tollen Job. Aber der wichtigste Punkt als Ältester ist, ehre Gott in dem, was du tust, indem du ein Diener der Menschen bist, aber aus dem heraus, was Gott dir gibt. Kein Ja-Sager vor Menschen. Ganz wichtig. Ihr werdet es erleben, dass ihr mit einer Bitte an die Gemeindeleitung kommt, ob es dann Ulf ist oder Michael. Und ihr werdet erleben, dass sie es anders machen, als ihr wollt. Weil ihre erste Verantwortung ist, wir wollen Gott ehren in dem und sind verantwortlich ihm gegenüber und nicht euch gegenüber. Also nimm deine Position, es ist so wichtig, auch für dich, wie auch immer du hier sitzt, diese Haltung zu bekommen, die die Frau hat und zu sagen, ich will Jesus ehren mit dem, was ich habe. Ich will, dass am Ende meines Handelns der Name Jesus verherrlicht wird. Jesus groß machen, Jesus soll groß gemacht. Das Zweite, was ich an der Frau sehe, ist, sie gibt alles. Sie gibt alles, ihr Äußerstes dafür, dass Jesus geehrt wird. 35.000 Euro einfach mal über ihn zerbrochen weg. Dieses Ölgefäß bedeutete für sie ganz viel. Also es war wirklich ihr Leben. Also in der damaligen Zeit, man weiß nicht, ob es die Aussteuer war, was es war, aber es war das, was sie irgendwie hatte an Leben. 35.000 Euro war ja nicht irgendwie so, hatte jeder mal hier so zur Geburt, kriegst mal so ein Ölfläschchen. Kostbarsten Öls. Und du bringst es einfach in die Gemeinde und zerschlägst es. Und alle Leute stehen drumherum und sagen, das können wir Deutsche eigentlich voll gut. Was für eine Verschwendung. Sag das mal laut. Was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung. Das sagten die Jünger. Das sagten die Leute herum. Da tut jemand etwas für Jesus, nämlich sein Äußerstes. Und die Leute sagen, was für eine Verschwendung. Wenn du Jesus Ehre machen willst mit deinem Äußersten, wirst du eins immer wieder hören. Was für eine Verschwendung. Warum gehst du in den Gottesdienst? Wieso schläfst du nicht aus? Was für eine Verschwendung. Sag mal, wieso verbringst du Zeit, damit anderen zu dienen? Sag mal, du hast so viel schon zu tun. Hast doch genug im Leben. Wieso tust du dir das noch an, eine Gemeinde mitzuleiten? So eine Verschwendung deiner Zeit. Du hast so einen guten Job. Wieso gehst du in die Mission? So eine Verschwendung. Wieso verbringst du deine Zeit mit so viel Bibel? So eine Verschwendung. Wieso übst du so viel, um wirklich gut Gott Lob zu bringen? So eine Verschwendung. Das kann man doch auch mit weniger Aufwand machen. Wieso muss das hier immer so gut aussehen? Reicht es nicht einfach? So eine Verschwendung. Das, was ich hier sehe, und das ist das Schöne, dass die Frau sagt, alles, was ich habe, setze ich ein, um Gott zu ehren. Und genau deswegen steht sie in dem Buch, weil sie eben alles einsetzt und nicht das, was im Überfluss war. Sie sagte nicht so, Tröpfle, so einen kleinen Kreuzstrich, riecht auch gut, reicht. Habe ich immer noch 34.500 Euro in meinem Gefäß. Aber so sind wir doch oft, oder? Und weil wir eben nicht für den Höchsten das Äußerste geben, denken Menschen, er ist gar nicht so wichtig. Und ich will dir etwas sagen, wenn wir unser Äußerstes für den Höchsten geben, schreiben wir Geschichte, aber nicht eine, die immer gut ankommt, weil die Menschen sagen, was für eine Verschwendung. Und wir sehen in der Bibel so oft, da haben Menschen ihren Ruf verschwendet. Wisst ihr, warum Jesus im Verruf war? Weil er sein Leben abgab mit Menschen, die keinen Ruf hatten, sondern die in Verruf waren. Jesus, ein Freund der Sünder, das hat ihn den Kopf gekostet. Da waren Menschen und sagen, sag mal, wie kann dieser heilige Mann, wenn er denn denkt, er ist heilig, mit Sündern Umgang haben? Wer von euch trifft sich regelmäßig mit bekennenden Nazis? Ich bin mir sicher, wenn Jesus Menschen ansprechen würde und Gemeinschaft mit Menschen haben würde, würde er zu den Nazis dieses Volkes gehen. Und würde vielleicht das Totenhosenlied singen oder was von den Ärzten, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Ihr braucht die Liebe, wenn nicht die, die einen Arzt brauchen, wer dann? Ja, es wird deinen Ruf kosten. Stimmt. Und wenn es unseren Ruf kostet, mit Menschen zu tun zu haben, die in Verruf sind, dann sind wir fein raus, weil wir bleiben lieber da, wo die sind, die geehrt werden. Aber Jesus gab sein Äußerstes für den Höchsten und hatte Umgang mit Menschen, die in Verruf waren. Von denen es hieß, wenn sie dich berühren, dann bist du unrein und ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Aussätzige damals, die waren außerhalb der Gesellschaft, die durfte niemand berühren. Warum? Die waren ansteckend. Quarantäne auf Lebenszeit. Und Jesus ging hin und sagte, Touch, sei geheilt. Aber dadurch ging sein Ruf verloren. Es kann dir deine äußere und innere Ruhe kosten. Also als Ältester, als Leitung der Gemeinde, ich sag dir, du würdest manchmal gerne einfach reinschlagen. In die Menschen, die dir so komisch kommen und denken, dass sie ihre Unzufriedenheit bei dir auslassen können. Weißt du, das größte Problem als Ältester ist das, was Jesus sagt, ist das größte Problem als von all unseren Menschen, das ist unser Herz. Hier kommt so viel ran, du siehst so viel kaputtes Zeug. So viel kaputtes Zeug, dass du manchmal Menschen erschlagen könntest. Ihr nicht. Ich schon. In meinem Herzen denke ich manchmal, wo ist die Insel, wo ich hin kann? Herr, wieso schenkst du nicht irgendwelche Leute, die mal keine Probleme haben und denken, dass wir die lösen müssen? Weißt du, manche verletzen dich. Die sagen so ein kleines, unscheinbares Wörtchen. Letztens, eine ganz liebe Person, die sagt so, ja, Benni, mit der Predigt am Sonntag, ne? Aber mit dem Zugang zu den Kindern und so. Also Christi macht es gut. Deine Stärken sind woanders. Das meinte sie nicht entmutigend, aber soll ich jetzt auf Chrissy wütend sein, Eifersucht, soll ich jetzt die denken, wie kann die sowas sagen? Die hat auch Fehler, das werde ich jetzt schreiben per E-Mail. Ihr lacht. Ja, habe ich ja lustig dargestellt, aber ist ja ernst. Weißt du, es kostet dich deine Ruhe so oft, Gott zu dienen, weil du dann mit Sachen konfrontiert wirst, mit so eine Verschwendung, Benny. Und du bist so oft am Kämpfen, damit dein Herz zur Ruhe zu bringen und zu tun, was in Sprüche steht. Guck bloß, hab Acht darauf, dass dein Herz die Quelle des Lebens in Ordnung ist. Wenn du denkst, du gehst am Leben vorbei, schau mal auf dein Herz, ob die Quelle in Ordnung ist. Weißt du, es kann dich dein Geld kosten. Vielleicht sagt Jesus zu dir, dein Götze ist Geld. Wenn du mich ehren willst mit allem, dann gib alles. Verlass alles, gib dein Geld weg. Gib deinen Job auf, werd Pastor. Dann verliest du nicht alles. Also, uns geht es gar nicht so schlecht oft. Jesus selbst, er hat sein Leben für dich gegeben. So viele Menschen haben ihr Leben dafür gegeben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hey, wir sind in einer netten Zeit, aber wie viele Menschen leben, also in einer netten Kulturkreis muss man sagen, aber wie viele Menschen sterben jetzt in dem Moment, weil sie an dem Ort, wo sie sind, Jesus bekennen und nicht sagen, ich werde ein U-Boot. Dann ist der Ruf verlieren gar nicht so schlimm und sein Geld verlieren ist auch noch, du hast ja noch dein Leben. Aber die Ehre bekommt Jesus durch unser Äußerstes. Die Geschichten, die wir erzählen, sind die, wo Menschen ihr Äußerstes gaben. Es sind nicht die, die über den Überfluss her sagen, komm, ein bisschen Zeit hast du auch noch, Jesus, ich weiß sowieso nicht, was ich sonntags tun kann und Kaffee selber zu kochen kriege ich nie hin, der schmeckt dir viel besser. Super. Zeit, Träume, Freiheit, all das, Paulus sagt, ich stelle alles in den Dienst von Gott, damit er die Ehre bekommt, alles. Und ich sage dir etwas, und das ist so wichtig, so oft, wenn du dein Äußerstes für sein Höchstes gibst, für seine Ehre, wird es dein Umfeld nicht verstehen. Die meiste Kritik, die du bekommst, kommt nicht aus den Medien, sie kommt aus deinem Umfeld, die dich fragen, warum, Papa, warum, Mama, warum? Hey, wie viele Jugendliche haben wir, die immer die Frage von Eltern kriegen und sagen, wieso ist das so extrem? Man kann doch glauben, auch ganz locker leben. Weihnachten ist doch auch ein guter Tag, um in die Kirche zu gehen. Regelmäßig, einmal im Jahr, Halleluja. Muss dich doch nicht so viel kosten. So wichtig für uns, wie weit ist meine Bereitschaft da, für seine Ehre alles zu geben? Oder wo sind wir manchmal halbherzig geworden und sagen, Jesus, eigentlich meine Zeit ist mir so kostbar, die will ich nicht über dein Haupt zerbrechen. Das, was ich an Reichtum habe, ist mir so kostbar, das will ich nicht zerbrechen. Mir ist so vieles so Herr, bleiben wir doch auf so eine gewisse Distanz, das macht mehr Spaß. Aber ich sag dir, du willst das Leben haben. Ehre Jesus mit deinem Äußersten. Halt ihm nichts vor. Und das Schöne ist ja, Gott beschenkt uns. Wenn du vieles gibst, Gott schenkt dir mehr. Hey, es gibt diesen Satz in der Bibel, wo ich glaube, Petrus ist es, fragt, sag mal, Herr, wir haben alles verlassen. Wir reisen gerade die ganze Zeit mit dir rum und sehen nicht unsere Kinder aufwachsen. Unsere Frau hat schon gemeckert, dass wir keine Zeit für sie haben. Wir haben Freunde verloren, weil die sagen, hier, mit diesem Rabbi rennt ihr rum, der ist komisch. Was haben wir davon? Und Jesus sagt, keiner, der Vater, Mutter, Haus und Kinder verlässt, uiuiui, hoher Standard, wird nicht bekommen in der Ewigkeit das ewige Leben und hier die Frucht 30, 60, 100-fach. Du bekommst Leben von Gott, weil das, was wir oft geben und uns so wertvoll ist, eigentlich kein Leben hat, sondern wir denken nur, es hat Leben. Tausche 37.000 gegen etwas, was an Reichtum nicht zu bezahlen ist oder an Wert nicht zu bezahlen ist. Nächster Punkt, was diese Frau tut, und das ist interessant, sie handelt im Glauben. Was heißt im Glauben handeln? Das heißt, etwas zu tun, was man nicht sieht. Oder? Also ich habe mal gehört, dass Bill Gates damals Sachen mit Computern machte, weil er daran glaubte, dass es wertvoll ist, wenn irgendwann mal jeder Mensch in dieser Welt einen Computer zu Hause hat. Zu der Zeit, wo er es sagte, waren Computer, die auch Leistung hatten, relativ groß. Man kühlte sie mehr mit so scheunengroßen, was auch immer, Kühlschränken. Und er wurde an vielen Stellen verlacht. Wir brauchen Computer. Ich habe vorgestern gehört, Henry Ford hat gesagt, hätte er seine Mitarbeiter gefragt, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Warum? Weil Henry Ford an etwas glaubte, an Autos, als noch keine Autos, zumindest nicht im hohen Maße fuhren, sondern die wenigsten Autos hatte, Trecker noch Pferde waren, ja, noch Handarbeit gefragt, wenn er auf dem Feld war. Da wusste keiner was davon, aber irgendwie der Henry Ford wusste, was Motoren sind und hatte eine Vorstellung von denen. Und er handelte im Glauben. Wenn du dein Äußerstes zu seiner Ehre gibst, dann hat es ganz oft damit zu tun, etwas zu sehen, was andere Menschen nicht sehen. Diese Frau sah etwas, nämlich sie sah, wie auch immer, weshalb auch immer, als noch keiner es sah, dass dieser Jesus irgendwie beerdigt wird. Und Jesus sagt, sie hat es getan zu meinem Begräbnis. Sie hat mich schon mal gesalbt, sie hat eine Glaubenstat vollbracht, weil sie ihr Äußerstes gab zu meiner Ehre. Sie wusste, es ist irgendwie arm, habt alle Zeit und so. Sie hat was gesehen. Und ich sage dir etwas, Jesus zu ehren braucht so oft Glauben. Ihr müsst vielleicht manchmal mit den Ältesten reden. Hast du es eigentlich gemacht, öfters mal mit Michael zu reden, was es bedeutet, Ältester einer Gemeinde zu sein? So die Wahrheit. oder mit seiner Frau Christine so mal einen Austausch gehabt, weil vieles sieht man nicht. Diese Kämpfe, die man hat, uns zu sagen, jetzt gehe ich. Und wisst ihr, warum man bleibt? Weil deine Überzeugung davon ist, dass Gott einen dahingestellt hat und dass es gut ist, sein Äußeres für sein Höchstes zu geben. Das hat mit Glauben zu tun. Deswegen ist es auch so schwer, das Umfeld davon zu überzeugen, weil sie haben den Glauben nicht, den du hast. Guck mal, da sind Paulus und Silas im Gefängnis, Mitternacht. Mitternacht im Gefängnis, unschuldig. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, mal so eine indiskrete Frage. War jemand schon mal im Gefängnis von euch als, okay, Besuchsdienst? Täter? Wir gehen davon aus, unschuldig. Hört sich, war auch, also musst dich wirklich nicht melden, auch wenn du warst, weil wir machen alle Fehler und manche bringen ins Gefängnis. Aber er war unschuldig im Gefängnis Mitternacht und das Beste, was ihnen einfiel, war, Lobpreis zu machen. Ich glaube, das ist das Äußerste dessen, was ich geben kann. Das Normale wäre, Anwalt anrufen. Sich bei Gott beklagen, wie kannst du es zulassen? Wir haben gerade deinen Namen verkündet, wir waren auf Evangelisation. Die haben uns eingesperrt, wo sind die Engel, die uns verteidigt haben? Wieso sind die nicht alle tot umgefallen? Wo ist das Feuer vom Himmel? Herr, wo bist du? Das Äußerste ist doch in einer Situation, wo man Gott nicht versteht, ihm das Lob zu geben, zu seiner Ehre. Sie machten Lobpreis und zwar laut. Sangen sie ohne Gitarre, ohne alles, in einem damaligen Gefängnis. Kein Strom, kein Licht, Mitternacht, kalt wahrscheinlich oder zumindest muffig, wahrscheinlich schon relativ viel Schimmel an den Wänden und so, also nicht so Standard wie heute. Lobpreis. Was ist Lobpreis? Glaubenshandlung. Ich sehe dich nicht her, aber du bist hier und ich weiß, du hast einen guten Plan. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich liebe die Daniel-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, das ist eine alte Geschichte. Die fand noch vor Jesus statt, so 500, 600 vor Christus. Da geht es um drei junge Männer, die haben etwas getan, was keiner sah. Nämlich der König sagte, ich baue da eine große Statur, relativ schlank und relativ hoch. Und wenn ich so richtig coole Musik mache, dann müsst ihr alle davor niederfallen und sie anbeten. Müsst ihr euch einfach vorstellen, da stand ein iPhone und all ihr Apple-Jünger. Wenn die Musik kommt, oh, Steve Jobs, der Hammer. So. Scherz. Aber Android ist wirklich nicht schlecht. Und drei sagten, nein, ich sehe etwas, das ist Götzendienst. Ich gebe jemandem die Ehre, die Ehre nicht gebührt. Ich will Gott die Ehre geben, wir werden nicht niederfallen. Und sie standen da und der König sagte, alles klar. Ich habe hier so einen Feuerofen, da kommt ihr rein, ich gebe euch nochmal eine Chance. Ich habe euch eigentlich ganz gern, ihr macht einen guten Job, aber ich will, dass ihr niederfallt. Und sie sagt, und er sagt dann, hey, und wisst, eins ist ganz bestimmt, Gott wird euch nicht helfen können. Ich bin der König, das ist mein Ofen, das sind meine Diener, die schmeißen euch rein. Und die sagten dann ganz klar zu ihm, sie sagten, hey, alles gut und schön und es mag sein, dass du unser Leben vernichten kannst. Wir wissen nicht, was passiert, wenn wir da in den Ofen reinkommen, aber eins sei dir ganz, ganz sicher. Wir leben zur Ehre Gottes. Wir werden nicht. Und er war wütend, hat gesagt, okay, sieh mal heißer der Ofen, die kamen rein, die Soldaten verbrannten, die sie reinschmissen. Es passierte nichts. Aber die Menschen haben nicht gehandelt, weil sie wussten, wir haben schon mal Daniel 3 gelesen und gesehen, ah ja, wir überleben, cool, dass es die Bibel schon damals gab. Nein, gab es nicht. Aber sie wussten, sie wollen ihr Äußerstes für seine Ehre geben. Und das war im Glauben, weil sie wussten, er ist König, egal wer mir gerade etwas sagt. Und wenn dieser König sonst wer ist, Nebukadnezar, es ist uns egal, weil wir handeln im Glauben, in dem, was wir nicht sehen. Und dass er König ist, dass er meinem Leben satt macht, dass er Leben ist, dass es gut ist, seine Stimme zu hören, auch wenn meine Innere sagt, das ist nicht logisch. Das ist alles Glauben, alles Glauben, alles im Vertrauen darauf, dass es so ist, auch wenn ich es nicht sehe. So wichtig, wenn du dein Äußerstes für sein Höchstes geben willst, dass du im Glauben stark wirst. Wenn du fragst, Benny, sag mal, woher sehe ich, wie stark mein Gottvertrauen ist? Ich bin nicht so herausgefordert. Mir geht es eigentlich ganz gut. Also mir geht's ganz gut. Ich kenne gewisse Geschichten nicht. Aber wir haben Obdachlosen in der Gemeinde, der hatte letztens Probleme mit mir und der sagte, Benny, du bist in so einem goldenen Käfig aufgewachsen. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, auf der Straße zu leben, bedroht zu werden, geschlagen zu werden, komische Eltern zu haben und so weiter. Muss ich sagen, ja, stimmt. Stimmt. Ich habe Eltern, die geben mir allein schon viel, weil die mich lieb haben und weil sie einen guten Job hatten und so. Woran erkenne ich mein Gottvertrauen, wenn ich nicht täglich darauf geprüft werde? Jetzt wird es gleich ganz ungemütlich. Hey, ich glaube, dass wir Gottvertrauen an unserem Gebetsleben sehen. Schau einfach danach, wann betest du? Not lehrt beten, also wenn du merkst, immer nur in Not. Und wie qualitativ stark ist deine Gebetszeit? Wenn du merkst, hey, ich bete eigentlich wenig, und nur dann, wenn ich wirklich Not habe, dann glaub mir, ist das größte Vertrauen, das du hast, das in dich selbst oder in deine Eltern. Keine Ahnung. Aber es ist nicht in Gott. Aus Glauben handle ich in Gott. Und wenn ich weiß, dass er handelt, wenn ich zu ihm rufe, dann fallen mir schon viele Dinge ein, wo ich sage, Herr, handel du. So, sprich, wenn du jetzt merkst, dass du wenig betest, dann will ich nicht sagen, bet jetzt mehr, sondern frag mal, warum vielleicht Vertrauen in Gott nicht so da ist. Wieso mein Glaube gar nicht so stark ist, warum ich so oft handle nach dem, was sichtbar ist. Irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht, ich beklag mich gleich bei Gott oder weil er so weit weg ist, bei meinen Ältesten. Aber die Bibel sagt, nein, sondern handel aus dem, was du nicht siehst, was du nicht siehst. Eigentlich ist so die Gemeinde hier eingestellt. Ich komme hier rein, ich wurde begrüßt. Was ich richtig cool fand, ich war zwischendurch auf Toilette und ging dann so die Treppe hoch und dann kam Biggie, Debbie, wie hieß die Kinderleiterin, die ausgesegnet wurde? Debbie. Sie stellte sich mit Debbie vor, hallo, ich bin die Debbie, dich kenne ich nicht, wer bist du? Mitten auf der Treppe. Ich dachte, wie cool, jetzt habe ich noch gehört, Kinderleiterin, dachte ich, bin kein Kind mehr. Aber weißt du, was ich so cool finde? Sie wusste nicht, wer ich bin, aber sie sagte, es ist auch eine Form von Glauben, dass ich sage, ich weiß nicht, wer mir begegnet, aber ich will zu allen freundlich sein, weil ich weiß, dass die Liebe Gottes sie vielleicht brauchen, weil sie noch nicht kennen, weil sie noch nicht die Freundlichkeit des Herrn kennen. Eine Ausrichtung als Gemeinde, gastfreundlich zu sein, ist eine Glaubenshandlung, weil ich sage, es könnten immer Gäste hinkommen, die kennen mich nicht, die kennen die anderen nicht, die verstehen all das nicht. Sie sollen sich angenommen fühlen, oder? Amen, sehr gut. Der letzte Punkt, was die Frau macht. Also sie hat zur Ehre Gottes war sie in dem Raum, sie hat ihr Äußerstes gegeben im Glauben. Und das fand ich so cool an der Geschichte. Diese Frau sagt im gesamten Abschnitt gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, weil es sexistisch klingt, wenn ich sage, vielleicht ist es manchmal eine gute Handlungsanweisung, um Probleme zu lösen, zu schweigen. Als Frau und als Mann. Die Frau schreibt Geschichte, ohne dass sie ein Wort sagt. Schon euch aufgefallen? Also es gibt ja manchmal die Scheibengeschichte, weil sie, I have a dream. Zum Beispiel. Ich bin ein Berliner. Nee, so ähnlich klang das nicht bei ihm anders. Aber wisst ihr, so viele schreiben Geschichte, die kann man auch aufschreiben, die Worte. Diese Frau sagt nicht ein Wort. Obwohl diese Frau vom ganzen Raum angegriffen wird. Alle dachten, Mann, ist die blöd. Hat die keine Ahnung, was das wert ist, was sie da tut? Natürlich wusste sie es. Sie wusste auch, wozu sie es tut. Und ich glaube an etwas, dass Gott für dich kämpft. Lass Gott für dich kämpfen, wenn du dein Äußerstes für ihn gibst und aus Glauben handelst. Warum sage ich das? Weil du so oft angegriffen wirst von Menschen, wenn du genau das tust, was unter den drei Punkten stehst. Zur Ehre Gottes leben, dafür dein Äußerstes zu geben und dem Glauben zu handeln, wirst du ganz, ganz oft erleben, dass Menschen gegen dich kämpfen. Kann dir jeder Christ erzählen. Jeder. Ich bin mir sicher, jeder, der das lebt, kann dir Geschichten erzählen, wie er angegriffen wurde. Manchmal aus seinem engsten Umfeld. Wir haben Jugendliche bei uns in der Gemeinde, die lieben Jesus und die Eltern sagen ihnen, nimm lieber Drogen, als da in diese Sekte zu gehen. Du kannst lieber ungewollt schwanger werden, als dich taufen zu lassen. Weißt du, und das ist für Leute, die ihre Eltern auch noch lieb haben, weil die sonst ganz normal und okay sind, ist das eine Herausforderung. Weil wenn deine Eltern sowieso nicht leiden kannst, sagst, die waren schon immer blöd, dann kannst du ja sagen, okay, nichts Neues unter der Sonne. Aber es ist ja ein Kampf. Wenn plötzlich dein Ehepartner dich nicht mehr versteht und beide sind Christen, glaub doch nicht, dass Angriffe immer nur von den Heiden kommen oder so. Weißt du, dein Äußerstes zu seiner Ehre zu geben, im Glauben, das versteht auch immer nicht dein engstes Umfeld, weil sie nicht den Glauben haben, den du hast. Und ich lieb etwas, nämlich, dass Paulus mal sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wann immer so etwas ist, befehl alles Gott an und lass ihn für dich kämpfen. Was heißt das? Einfach mal so ein paar Geschichten. Mose, wir kennen vielleicht Mose. Mose war der Mann, der vor langer, langer Zeit Israel aus Ägypten nach Kanaan geführt hat. Ja, die waren versklavt in Ägypten. Keiner mag es gerne, Sklave zu sein. Und Mose sagt, dem Auftrag Gottes, komm, Land, wo Freiheit ist. Und er geht raus und weißt du, von wem Mose angegriffen wird? Von seinem Bruder und seiner Schwester. Die sagen nämlich plötzlich, sag mal, wieso Mose, wieso du führst du uns hier raus? Hast du mal deine Frau angeguckt, wer das ist? Die ist keine von uns, eine Ausländerin. Wenn du eine Frau hast, die Ausländerin ist, was gibt dir denn das Recht, uns aus Ägypten zu führen? Wir sind viel schöner, können besser das Tambourin spielen und so. Weißt du, und Mose sagt nicht, ich bin hier der Boss, hier ist mein Schwert, das waren eure Köpfe, sorry. Die Zeiten damals waren gewalttätiger, ihr wisst das, da hatte man noch als und so, war man noch nicht ganz so freundlich. Hätte auch sagen können, okay, sorry, aber ihr greift den Leiter an, ihr seid raus aus eurem Dienst, stellt euch hinten an, macht wieder Putzarbeiten, baut die Zelte ab. Keine Ahnung, aber spielt nicht mehr Tambourin vor dem Volk. Das tut Gott nicht, sondern Mose sagt es, hey, wir bringen das einfach vor Gott. Einfach Gott soll sagen, Gott soll entscheiden. Wenn er denkt, ihr seid die Richtigen, okay, Gott hat anders entschieden. Und das finde ich so stark. Ich finde es so stark bei David. David hat ein Problem mit seinem Vorgänger. Ich hoffe, dass hier mit der Ältesten und so Ablösung alles gut ging. David wurde zum König gesetzt, wo der Alte noch da war und sagt, ich will aber König bleiben. Solche Kämpfe gibt es sogar in Gemeinden. Schon erlebt? In anderen Gemeinden, ja, Kinder. Aus der Kirche und so steht ja alles in der Presse, die Wahlen und wie man das nicht so versteht. Okay, und dieser König, weil damals andere Zeiten waren, sagten, okay, wenn David nicht freiwillig geht, dann töte ich ihn einfach. Bin ja König und er ist es nicht. Und David flieht, weil er sagt, ich will nicht getötet werden, verstehen wir. Und dann gibt es eine Begegnung zwischen dem alten König Saul und dem, der es eigentlich sein sollte, David. Und zwar ist Saul, AA machen klingt so kindlich, ein Geschäft machen auf Toilette. So, damals hieß das nicht WC, sondern damals hieß das Höhle. Ja, ich gehe in eine Höhle, da sieht mich keiner, ich mache mein Geschäft und komme wieder raus, alles ist gut. Das Dumme war, und irgendwie auch, wenn man sich das so vorstellt, irgendwie lustige, dass genau in der Höhle David mit seinen Männern war. Also Saul macht ein paar Schritte, denkt, ich muss nötig gleich hingehockt und zack. Und dahinter, im Dunstkreis des Saulus, oder des Sauls, war David. Interessante Szene, weil so sieht man den König meistens nicht. Seien wir froh drum. Und die Männer von David sagten, David, das ist der Tag, das ist die Stunde, wo Gott spricht, ich gebe dir Saul in deine Hand, bring ihn um. Ist doch gut. Die waren bewaffnet. Er war nicht so wehrfähig gerade. So, weißt du, und David sagt etwas, er sagte, wie könnte ich den Gesalbten des Herrn anrühren? Und Saul geht raus. David hinterher und er fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein König, was habe ich dir getan? Und dann sagt David etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, ich werde meine Hand an dir, ich werde dich nicht anfassen. Gott soll entscheiden und richten nach seinem Urteil. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass du Jesus für dich kämpfen lässt, weil ansonsten wird immer der Moment kommen, wo du anfängst, gegen Menschen zu kämpfen. Immer. Du wirst als Ältester anfangen, Menschen in der Gemeinde zu bekämpfen, weil das einfach so ignorante, arrogante Personen sind in der Wahrnehmung. Weil wir wollen etwas voranbringen und die ignorieren das einfach. Egal, wer recht hat, aber wir haben die Macht, ja. So oft in deiner Familie, du fängst an, deinen Ehepartner zu bekämpfen, weil der dich abhält, wirklich in die Berufung zu kommen, die Gott für dich hat. In deiner Arbeit. Die Leute, die nicht wissen, wer du bist und immer auf dich rumhacken. Ich sag dir etwas, lass Gott für dich kämpfen, gib es ab. So wichtig, wenn du Gott Ehre machen willst, wenn du jemand sein willst im Reich Gottes. Gib dein Äußerstes für sein Höchstes zu seiner Ehre. Das geschieht im Glauben. Und allen Widerstand, den du vom Menschen bekommst, gib an Gott ab. Hab sie lieb, bring dein Herz in Ordnung. Dein Herz in Ordnung, wenn du sagst, hey, ich will, dass sie in die Berufung Gottes kommen. Ich werde für sie beten, ich hab sie lieb. Und sag Gott, aber du urteilst und du wirst handeln. Ich werde nicht Menschen bekämpfen. Ich werde nicht Menschen bekämpfen. Und wenn du diese Sachen tust, in deinem Herzen bewegst, das ist ja nicht nur so, komm, wir beten jetzt, wer möchte Jesus ehren und so. Hey, ich glaube, wenn du erkannt hast, wer Jesus ist, gelernt hast von ihm, wie er dich beschenkt, dann willst du ihm Ehre machen. Ist immer so, wenn mich jemand reich beschenkt, ich will zurückschenken, oder? Wir fühlen uns ganz schlecht, wenn wir nichts geben können, wenn wir beschenkt wurden. Gott beschenkt dich, du willst was geben. Gott sagt, gib alles, gib dein Äußeres. Aus Glauben heraus, dass du weißt, ich habe noch mehr. Ich bin es, der dein Leben satt macht. Und wenn Menschen das nicht verstehen und dich bekämpfen und dich aufhalten wollen, gib es ab an mich. Ich habe so viel Liebe für dich. Ich fülle dein Herz mit Liebe. Du kannst deinen Partner, deine Familie, du kannst allen vergeben und du machst deinen Unterschied in dieser Welt. Du wirst Geschichte schreiben, meine Geschichte. Man wird dich ehren, man wird an dich denken, vielleicht wenn du noch tot bist. Die Grabrede wird positiv sein. Ohne dabei zu lügen. Das ist, was ich mir wünsche. Das ist wirklich ganz besonders für dich natürlich, für dich, Ulf, dass du Geschichte hier schreibst, indem du das beherzigst und erlebst, wie Gott mit dir ist, die Gunst Gottes mit dir ist und ihr als Leitungsteam der Gemeinde Gemeinde baut, Menschen dient und erlebt, wie Jesus durch euch handelt. Ist das gut? Und selbst wenn du heute nicht als Ältester eingesegnet wurde, dass man noch nicht sagen kann, Alter, außer du siehst danach aus, dann nimm es dir zu Herzen, zu sagen, es gibt mehr, als mich nur von Gott beschenken zu lassen, es gibt ein Zurückschenken, ein Zurückgeben, es gibt ein Weitergehen und ein Erleben, dass Sachen viel tiefer gehen dürfen, als an mancher Oberflächlichkeit von Geschenken zu bleiben, die Gott uns schenkt. Wollen wir aufstehen? Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der so großzügig ist, der so viel für uns hat, der unserem Leben wirklich eine gute Note gibt, der gute Gedanken über uns hat, der Zukunft hat, der mit uns Geschichte schreiben möchte. Herr Jesus, und ich bete dich, dass du unsere Herzen bewegst. Herr Jesus, dass wir uns dir nahen, dass wir wissen, unser Leben ist nicht nur dazu da, ein schönes Leben zu haben, sondern dass wir wirklich dich ehren dürfen mit unserem Leben. Und in der Zeit, wo ihr jetzt die Augen geschlossen habt, will ich mal eine Frage stellen. Ist hier eine Person in dem Raum, die bis jetzt noch nicht erlebt hat, dass sie von Gott beschenkt wurde? Alles startet damit, dass ich erstmal erlebe, ich habe einen Gott im Himmel, der hat gute Gedanken über mich, der liebt mich. So ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen zu zeigen, ich bin ein Gott, der dich liebt. Und es lohnt sich wirklich, wenn du dein Leben in meine Hände gibst. Wenn du sagst, ich will nicht mehr selbst Herr sein in meinem Leben, sondern ich will, dass Jesus Herr ist in meinem Leben. Wenn du hier bist und sagst, ich habe das noch nicht erlebt, ich bin noch nicht von Gott beschenkt und ich habe ihn noch nicht zu meinem Herrn gemacht, dann will ich dir heute die Möglichkeit einfach geben, zu sagen, wenn du das willst, die Hand zu heben und dass ich für dich beten kann. Ist hier jemand, der sagt, ich will heute Morgen Jesus kennenlernen und ihn zum Herrn meines Lebens machen? Jemand da? Gott ist gut. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist und ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen kennst und ich bitte dich, dass du uns an dein Herz ziehst. Dafür danke ich dir. Amen.